alle zusammen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Es ist schon wirklich eine ganze Weile. Ich freue mich auch besonders, in Gebärdensprache übersetzt zu werden. Also ich bin schon mal auf Englisch, auf Deutsch oder auf Full Day in Afrika übersetzt worden. Aber in Gebärdensprache ist es das erste Mal. Ich hoffe, dass ich nicht zu schnell sprechen werde. Und wahrscheinlich ist es das erste Mal, dass jemand vorne mehr Bewegung machen wird als ich. Also das ist... Ich habe mich sehr gefreut, als Daniel Kretschmer mich gefragt... Als Carsten Kretschmer, sag ihm bitte nicht, als Carsten Kretschmer mich gefragt hat, ob ich heute Morgen an seine Stelle predigen darf, weil der Text so spannend ist. Und als ich dann mich damit auseinandergesetzt habe, sind viele Sachen in mir drin so aufgewühlt worden und wieder nach vorne gebracht worden. Dinge, womit ich mich plötzlich wieder auseinandersetzen musste. Wo ich gedacht habe, was ist dahinter? Tatsächlich, Januar ist für uns ein ganz besonderer Monat. Nicht nur, weil Charlotte und ich Geburtstag haben, sondern weil vor 3 Jahren, nämlich am 26. Januar 2013, wohnten wir noch in Frankreich in der Gemeinde in Brignou und da bekamen wir von den Ältesten der Gemeinde mit, dass wir gekündigt wurden. Für mich fiel eine Welt zusammen. Ich hatte wirklich damit gerechnet, bis zum Schluss, dass Gott die ganze Situation umkrempelt, auf den Kopf stellt und plötzlich dort, dass wir merken können, wie er ein Wunder tut, dass wir zusammenbleiben können, dass wir weitergehen können. Weil ich sicher war, er kann es tun. Aber er hat es nicht getan. Und ich stand da, ich weiß noch an diesem Abend, wie wir mit Birgit und einigen Freunden der Gemeinde im Wohnzimmer saßen und schwiegen. Was nun? Der Grund, warum wir nach Frankreich gezogen sind, war einfach weg. Der Hammer war gefallen. Der Zug war gefahren. Und wir standen da. Was nun? Gott hatte nichts getan. Gott hatte nichts geändert. Nichts umgedreht. Nichts umgekrempelt. Wir fühlten uns ungerecht behandelt, wir fühlten uns unverstanden, im Stich gelassen. Sicherlich kennen wir alle solche Situationen, in denen wir Vertrauen von ganzem Herzen damit rechnen, dass Gott etwas ändert, dass Gott etwas tut. Wir beten und fasten wie die Weltmeister und sind einfach fest überzeugt, Gott wird Wunder tun. Wir sind fest davon überzeugt, dass Gott entweder Heilung schenken wird oder dass er mir diese bestimmte Arbeitsstelle schenken wird oder dass er uns ein Baby, ein gesundes Baby schenken wird. Und was passiert? Nichts. Wir sind fest überzeugt, Gott wird in unserem Land wirken, eingreifen. Er wird die Situation völlig ändern. Aber was geschieht? Nichts. Scheinbar tut Gott nichts. Und wir stehen da und verstehen die Welt nicht mehr. Wir versuchen uns an so vielen Bibelversen festzuhalten, die wir in der Kinderstunde gelernt haben, weil wir einfach mal nicht verzweifeln wollen. Aber in uns kommt immer wieder diese kleine winzige Fragezeichen, diese kleine winzige Zweifeln. Ich vertraue, Herr, dass du das ändern kannst. Aber was, wenn doch nicht? Was, wenn doch nicht? Ein Missionarin sagte mir vor einigen Jahren, frage nicht warum, sondern warum nicht? Wisst ihr was? Das hat mir überhaupt nicht geholfen. Weil wenn du in so einer Situation steckst, wo du gebetet hast, damit gerechnet hast, dass Gott wirkt und du bist sozusagen mit dem Fuß schon über den Abgrund, dann hilft dir einfach mal keine Frage, warum oder warum nicht. Wenn du merkst, Gott tut nichts, dann hilft dir nur eine Sache, dich fallen zu lassen. Weil Gott dich in seiner Hand hält. dann hilf nur, dass du dein Schwierigkeitsvertrauen, dass du Gott nicht verstehst, zuzugeben. Dann helfen dir kein Warum und Warum nicht, sondern lass dich fallen in Gottes Hand. Denn egal, was Gott tut oder nicht tut, er bleibt, er ist immer noch der Allmächtige. Er bleibt allmächtiger, als was wir denken, als alles andere, was geschieht. Und das ist das Einzige, die einzige Tatsache, woran wir festhalten können, dass Gott bleibt, dass Gott immer noch der Allmächtige tut. Auch wenn in der Situation wir Schwierigkeit haben, daran zu glauben, wir sind stinkwütend gegen ihn, wir sind sauer, entmutigt, frustriert, wir können einfach nicht weiter. Es bleibt trotzdem die Tatsache, das ist völlig verständlich, dass wir in mancher Situation Gott nicht verstehen können, dass wir wütend, sauer sind. Lies die Psalmen, das ist voll davon. Das ist verständlich. Aber nichtsdestotrotz, Gott bleibt allmächtiger als alles andere. Das ist eine Tatsache, genau wie die Sonne scheint, ob es stürmt, regnet oder schneit draußen. Genau wie ich Julien Renard heiße, egal ob ich dann irgendwann 40 Jahre in Deutschland bin, meine Eltern vielleicht gestorben sind, bleibe ich, wer ich bin. Das ist eine Tatsache, genau wie Gott bleibt, wie er ist, wer er ist. Er ist der Allmächtige, egal was er tut oder nicht tut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es diese drei Männer in Daniel 3 ähnlich ging. Sie lebten im Ausland, in Gefangenschaft. Und in dem Land war nichts mit Religionsfreiheit, sondern das Volk mussten dieselbe Religion wie der König haben. Und eines Tages kommt dieser König auf eine tolle Idee, eine Riesenstatue zu bauen. Und das wird uns in Daniel 3 berichtet. In Vers 1, Daniel 3, Vers 1 lesen wir, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Also der König Nebukadnezar kommt auf diese tolle Idee, ein riesen goldenes Standbild. Also von ungefähr 27 Meter hoch. Jetzt weiß ich nicht vom Baurat, ob jemand mir sagen kann, wie hoch die Gemeinde jetzt hier ist. Ich habe da keine Ahnung. Aber 20, 30 Meter? Nee, nicht mal? Also stellt euch vor, es ist noch höher als die Gemeinde, okay? Alles klar. Oder du meinst, die Gemeinde ist höher? Nee, also ich bin so schlecht in Einschätzen. Und ich hatte keinen Zollstock dabei heute Morgen. Also ca. 27 Meter hoch, noch höher als die Gemeinde, über 2,5-3 Meter breit, so ein tolles Standbild. Und dann kam er auf die Idee zu sagen, okay, und alle Einwohner im Land, wenn die dann den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen, ich glaube, das ist eine Art Dudelsack, glaube ich, und alle Arten von Musik hören, dann müssen sie niederknien, und diese Statue, dieses Standbild anbieten. Also stellt euch vor, wenn das in Deutschland passieren würde, ich glaube, wir würden die ganze Zeit auf die Knie sein. Weil überall, wo du gehst, hört man Musik. Im Geschäft hört man Musik, in der Straßenbahn hört man Musik. Überall, wo man geht, hört man irgendwie einen Musikhintergrund und jedes Mal auf die Knie und anbeten. Das wäre echt anstrengend, glaube ich. Und wer das nicht tut, Vers 6, wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. So viel mit Religionsfreiheit. Diese drei Männer aber, Sadrach, Meschach und Abednego, weigerten sich. Vers 8 und 9 lesen wir. Zu selben Stunden traten etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar. O König, mögest du ewig leben. Wir springen Vers 12. Da sind jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast. Sadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich. dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadra, Meshach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Ich finde es super, wie diese chaldäischen Männer genau wissen, wie sie den König anpacken sollen. O König, mögest du lange leben. Kleines Kompliment. Das sind übrigens Männer, sie respektieren dich überhaupt nicht. Und das ist doch klar, wenn der König sowas hört, dass da der Zorn in ihm steigt, bring sie sofort her. Und dann kommen die drei Männer zum König und der König gibt ihnen noch eine Chance. Na gut, ich will jetzt nicht so sein, wenn ihr euch jetzt doch noch niederkniet. Es kann sein, dass ihr die Musik nicht gehört habt. Okay, dann ist alles gut. Wenn er jetzt kniet und anbetet, dann ist alles wieder gut. Aber wenn nicht, dann macht euch auf einen schönen Abend am Lagerfeuer gefasst. Vers 16 lesen wir. Sadra, Meshach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch nicht und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Jedes Mal, wenn ich diese Verse lese, muss ich mir das irgendwie durchs Herz gehen lassen. Was für ein Vertrauen, was für ein Mut diese drei Männer hatten. Ich bin sicher, dass Nebukadnezar nicht dran gewöhnt war, sowas zu hören. Er war wahrscheinlich eher dran gewöhnt zu hören, nein, bitte nicht, ich tue alles, was du willst. Aber nein, Sadra, Meshach und Abednego waren entschieden, Gott treu zu bleiben, bis zum Schluss. Gott zu vertrauen, bis zum Schluss. Und vor ca. 500 Jahren, nicht weit von hier, hat ein Mann etwas Ähnliches wie Sadra, Meshach und Abednego gesagt und getan. Mehrere Christen haben sich dann ihm angeschlossen. Und dieses Jahr, in 2017, feiern wir 500 Jahre Jubiläum. Und ich möchte euch einen kleinen Abschnitt von diesem Film zeigen, Luther, der uns daran erinnert, was genau passiert ist. Und dass es nicht nur zur Zeit von Daniel war, sondern auch heute, vielleicht anders, aber heute weitergeht. Film ab. Ich finde es so hilfreich, eine Vorstellung zu haben, wie das vielleicht ausgesehen hat. Es ist auch beeindruckend zu sehen, dass 13 Jahre nötig waren zwischen den 95 Thesen in Wittenberg, bis tatsächlich diese Reformation, diese Bekenntnis vom Kaiser vorgestellt wird und genehmigt wird. Und ehrlich gesagt bin ich so dankbar, dass Gott Martin Luther und seinen Anhänger so viel Vertrauen, Mut und Weisheit geschenkt hat. Vielleicht würden wir gar nicht hier sitzen heute Morgen. Wie ist es mit uns, wie ist es mit mir, wenn wir über unseren Glauben gefragt werden? Achtung, ich spreche jetzt nicht und so, uns in die Straße zu stellen und zu predigen und so und ganz laut und aggressiv. Darum geht es jetzt überhaupt nicht. Ganz normal, wenn ein Arbeitskollege, ein Mitstudenten, ein Nachbar dich fragt, wo warst du denn heute Morgen im Gottesdienst, so Sonntag früh. Ganz normal dich fragt, wie gehst du vielleicht mit Krisen um? Und wir einfach erzählen können, dass wir an Christus glauben. Vielleicht, wie wir über Fußball und Kino reden, dass wir ganz normal sagen, dass wir an Jesus Christus glauben. Selbstverständlich. Luther und die anderen Priester, denke ich, waren wirklich Vorbilder, denn sie sind standhaft geblieben bis zum Schluss. Und mehrere haben zu dieser Zeit tatsächlich mit ihrem Leben bezahlt. Sadra, Meshach und Abednego oder Martin Luther und ihre Anhänger, trotz Angst, haben an Gott festgehalten. Und im Nachhinein steht immer fest, egal was Gott tut oder nicht tut, er bleibt immer noch der Allmächtige. Andere Anekdote, andere Geschichte, noch näher in der Zeit. Als ich in Frankreich gewohnt habe, noch jugendlich war und so, mein Jugendleiter namens Pierre, also das kann wirklich typisch Französisch, okay? In seiner Arbeit, sein Chef hat von ihm gefordert, dass er etwas tut, was eigentlich illegal war. Aber daraus wäre für die Firma, wäre für ihn und für seine Kollegen Geld, mehr Geld gesprungen. Und naja, wäre wahrscheinlich 95% Wahrscheinlichkeit, dass niemand das mitkriegt. Aber er hat sich geweigert. Er hat gesagt, das kann er nicht mit seinem Glauben vereinbaren. Natürlich hat er sich keine Freunde gemacht. Sein Chef hat mehrmals versucht, durch Gerichts und so weiter, ihm zu kündigen, ging es nicht. Und dann am Ende, in einigen Monaten, ist er eben mit seiner Familie auf der anderen Seite Frankreich versetzt worden. Gott hat das zugelassen. Aber Pierre, dieser Jugendleiter, ist treu geblieben. Als ich vor einigen Jahren über Daniel 3 gepredigt habe, sagte mir jemand nach der Predigt, ich könnte das nicht. Ich könnte nicht so vertrauen wie diese drei Männer. Vielleicht geht es dir ähnlich heute Morgen. Dass du denkst, so ein Vertrauen kann ich nicht haben. Einfach so im Feuer zu gehen. Persönlich geht es mir oft auch so. Wie kann ich wie diese drei Männer, wie kann ich wie Martin Luther, wie kann ich wie dieser Jugendleiter Pierre so ein Vertrauen haben, so standhaft sein? Aber wisst ihr was? Sie waren ganz normale Menschen, wie du und wie ich. Und ich bin mir sicher, dass die Angst sie mehrmals gepackt hat. Vers 19 lesen wir. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Gesichts veränderte sich gegen Sadrach, Meschach und Abednego. Also man kann schon sehen, wie er rot wird vor Wut. Weißt du? Und dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst tun pflegte. Also als sie das sahen und hörten und sicherlich fühlten, weil wegen der Hitze, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie innerlich einige Gebete im Himmel geschickt haben. Herr, wenn du etwas tun willst, ich denke, das wäre genau der richtige Moment. Aber Vers 20 lesen wir. Und der stärksten Männer in seinem Heer befahl er, Sadrach, Meschach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden. Und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Meschach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Gott hat nichts getan. Er hat sie im Feuerofen fallen lassen. Er hat es zugelassen. Genau wie er zugelassen hat, dass mein früherer Jugendleiter auf der anderen Seite Frankreichs versetzt wurde. Genau wie er zugelassen hat, dass wir als Familie über 1000 Kilometer umziehen und einige Zeit später wieder 1000 Kilometer wieder zurück umziehen mussten. Ich würde so gerne wissen, was Sadrach, Meschach und Abednego gedacht haben, als sie mitgekriegt haben, Gott lässt sie im Feuer fallen. Diese letzten Millisekunden, als sie mitgekriegt haben, Gott tut nichts. Er lässt zu, dass wir im Feuer fallen. Persönlich erlebe ich das so oft, dass es einen Unterschied gibt zwischen, was wir sagen. Ja, wir vertrauen, wir glauben fest daran, dass Gott eingreifen wird, Wunder tun wird, dass er wirklich die ganze Situation ändern wird. Und wie es uns andererseits innerlich aussieht. Noch einmal, diese kleine, winzige Zweifel. Hoffentlich rettet er uns und lässt uns nicht reinfallen. Aber was, wenn nicht? Genau wie ich am Anfang sagte, bis zum Schluss, bis die Ältesten uns die Antwort der Gemeinde gesagt oder diese Kündigung ausgesprochen haben, da habe ich fest damit vertraut, daran geglaubt, dass Gott die Situation ändern wird. Aber irgendwie, da ist oft in uns drin, also zumindest in mir drin, diesen Kampf. Ich vertraue von ganzem Herzen, aber was, wenn er doch nichts tut? Und ich finde persönlich diese Begegnung von Jesus mit diesem Vater in Markus 9 so genial. Der Sohn dieses Vaters, der krank ist, seit klein auf. Und dieser Mann, der überall gegangen ist, sein ganzes Geld gegeben hat, alles versucht hat, um diesen Sohn zu heilen. Aber niemand konnte ihn heilen, nicht mal die Jünger. Und der Vater ist hoffnungslos. Und er kommt einfach zu Jesus. Und in ihm drin ist dieser Kampf zwischen Vers Markus 9, Herr, ich glaube, aber hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Dieser Vater tut genau das, was wir tun sollen. Er gibt sein Unglauben zu. Seine Schwierigkeit zu vertrauen, gibt er zu. Und er lässt sich in Gottes Hand fallen. Sadrach, Meschach und Abednego mussten buchstäblich das machen. Sich fallen lassen. Denn was blieb ihnen übrig? Was bleibt uns übrig, wenn wir nichts mehr verstehen? Wenn wir Gott nicht mehr verstehen und den Eindruck haben, dass um uns herum alles den Bach runtergeht? Was bleibt uns übrig, wenn Gott nicht tut, womit wir rechnen? Und uns den Boden unter den Füßen einfach genommen wird? Denn genau das ist den drei Männern in Daniel 3 passiert. Gott hat diese drei Männer im Feuer fallen lassen und sie im Feuer gerettet. Sicherlich hätten sie sich gewünscht, dass Gott sie vorher, vor dem Feuer rettet. Aber nein, wir lesen in Daniel 3, Vers 24, da erschrak der König und stand rasch auf. Er redete und sprach zu den Retten. Haben wir nicht drei Männer gebunden und ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Gott hat sie im Feuer gerettet. Gott hat genau wie Jesus seine Jünger im Sturm gerettet hat. Ich kann mich an eine Woche in Frankreich erinnern, nachdem wir gekündigt worden sind. Ich warte immer wieder nachts auf, hab gebetet, geweint ohne Ende und ich dachte, Gott hat mich gefeuert. Ich dachte wirklich, Gott hat mich rausgeschmissen. Ich musste irgendwas so schlimm gemacht haben, dass Gott gesagt haben, dich kann ich nicht mehr gebrauchen. Es ist Schluss. Vorbei. Aber circa eine Woche später, nachdem ich mit diesen Gedanken gerungen habe, hat Gott mir einen anderen Gedanken geschenkt. Nämlich, nein, Julian, ich habe dich nicht gefeuert. Ich habe dich daraus geholt. Und plötzlich, so schmerzhaft die Situation war und teilweise auch noch ist, wir haben danach noch viele Tränen gegossen. Und es gibt noch viele Fragezeichen, die bleiben. Aber plötzlich konnte ich die Situation anders sehen. Nicht mehr als eine Strafe Gottes. Nicht mehr als dass Gott nichts getan hat. Sondern eher als eine Handlung Gottes. Und bis heute verstehe ich nicht alles. Aber Gott hat uns zwar nicht vorm Feuer gerettet, aber er hat uns im Feuer. Er hat uns aus dem Feuer rausgeholt. Vielleicht ähnlich wie Sadrach, Meschach und Abednego. Aber Gott lässt oft Dinge zu in unserem Leben, die schmerzhaft sind, die wir nicht verstehen. Er lässt es zu, dass wir im Feuer fallen, dass wir mitten im Sturm stehen, um uns zu begegnen, um uns zu retten. Aber leider geben wir ihm oft nicht diese Möglichkeit, weil wir sauer sind, weil wir nicht auf ihn hören wollen. Wir rebellieren. Es gefällt uns einfach nicht. Wir wollen nicht hören, was er uns zu sagen hat, wenn wir im Feuer sind, wenn uns alles wehtut. Es gefällt uns nicht. Ich muss letztendlich ins Feuer gehen. Ich muss mittendrin stehen und leiden. Ich lasse gerne meinen Platz, wenn jemand freiwillig ist. Ich bin sicher, diese drei Männer hätten gerne ihren Platz freigelassen, wenn jemand freiwillig ist, ins Feuer zu gehen. Es ist oft so, dass wir einfach diesen geringeren Widerstand wählen. Wer geht schon freiwillig im Feuer? Aber dabei vergessen wir oft, Gott ist immer noch der Allmächtige. Auch wenn wir es nicht verstehen. Er ist immer noch allmächtiger, egal was er tut oder nicht tut. Allmächtiger als unsere Vorstellung. Allmächtiger als womit wir rechnen. Und das beobachten wir immer wieder in der Bibel. Ich bin sicher, Maria, Martha und Lazarus hätten sich gewünscht, dass Jesus Lazarus heilt, bevor dieser stirbt. Aber hat er nicht gemacht. Warum macht er sowas? In Johannes 11, Vers 14 lesen wir, da erklärte ihnen Jesus offen. Dann 15 auch noch, aber ich lese es vor. Lazarus ist gestorben, aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Und genau das passiert auch in Daniel 3, Vers 26. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Sadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes, des Allerhöchsten, tretet raus und kommt her. Da kamen die drei Männer aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sie die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt der Retten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Gott hat diese drei Männer im Feuer fallen lassen, aber er hat nicht zugelassen, dass sie verloren gehen. Er hat sie mittendrin im Feuer geschützt, gerettet. Er ist ihnen begegnet. Ich bin sicher, dass fast alle sich irgendwann mal verbrannt haben. Ich kann mich daran erinnern, als ich noch lange Haare hatte, habe ich mich mit einem Feuerzeug die Haare hier vorne gebrannt. Und als es ausging, waren sie genau an der Nasenhöhe. Es hat Wochen gedauert, sage ich euch, bis ich endlich mal diesen Geruch nicht mehr in der Nase hatte. Das stinkt wahnsinnig. Aber diese drei Männer hatten scheinbar nichts. Sie fallen im Feuer und kommen raus, wie nichts wäre. Wenn Gott sie vorm Feuer gerettet hätte, dann wäre wahrscheinlich niemanden auf ihn aufmerksam worden. Aber weil er sie ins Feuer gerettet hat, aus dem Feuer geholt hat, dann sind besonders die, die sie töten wollten, mussten feststellen, wie groß Gott ist, wie sehr er der Allmächtige ist. Er macht sowas, damit wir an ihm glauben. Ich weiß nicht, in welcher Situation du zurzeit steckst. Ob du vorm Feuer bist, vielleicht mittendrin, oder vielleicht bist du gerade rausgekommen. Ich mache dir aber Mut, diese drei Männer in Daniel 3 wirklich zum Vorbild zu nehmen. Denn so sehr sie sicherlich Angst hatten, haben sie mit ihrem Mund bekannt, wie sehr, was sie tief in ihrem Herzen hatten und woran sie festgehalten haben. Gott, der Allmächtige. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen retten. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, dass wir deinen Göttern nicht dienen werden. Und auch wenn es in uns diesen Kampf gibt zwischen Vertrauen und Angst, Glaube, Unglaube, dürfen wir diese drei Männer oder Martin Luther und seine Anhänger zum Vorbild nehmen und genau das tun, was sie auch getan haben, uns fallen lassen in seine Hand. und Gott sagen, hier bin ich. Gott, helfe mir. Herr, ich glaube, aber hilf mir raus aus meinem Unglauben. Und vielleicht steckst du vor dem Feuer oder du hast den Eindruck, dass Gott dich einfach fallen lässt, im Stich lässt. Oder vielleicht stehst du mittendrin im Feuer und du hast schrecklich Angst. Und anders als in Daniel 3 hast du den Eindruck, Gott tut nichts. Und du hast den Eindruck, langsam stinke ich. Aber ich mache dir Mut. Ja, es tut weh. Es ist heiß. Ich weiß nicht, was Gott in deinem Leben zurzeit tut oder nicht tut. Und ich werde nicht sagen, es wird alles wieder gut, kein Problem. Nein, weil manchmal tut das christliche Leben sau weh. Entschuldigung der Ausdruck, aber das ist so. Manchmal tut es richtig, richtig weh. Aber eins sage ich dir, und davon bin ich fest überzeugt, und daran solltest du festhalten, von ganzem, ganzem Herzen. Egal, was Gott tut oder nicht tut, er bleibt, wie er ist. Der Allmächtige, er liebt dich, er ist bei dir ganz nah und er ist allmächtiger, als was wir erleben, als was wir verstehen oder nicht verstehen. Er ist allmächtiger als unsere Fragen, als unsere Zweifel, als unsere Ängste. Er ist noch allmächtiger als unsere Regierung, als irgendwelche Diktatoren in dieser Welt, die unsere Geschwister verfolgen. Er ist noch allmächtiger als irgendwelche schreckliche Kriege, Hungersnot, Naturkatastrophe. Er ist der Allmächtige. Das ist eine Tatsache. Ich wiederhole es gerne, wenn ihr das immer noch nicht verstanden habt. Er will dich begegnen. Er will näher sein. Er will dich intensiver begegnen. Lass dich fallen in seine Hand. Hören wir mal bitte auf, alles mit unserem Verstand erklären zu wollen, begründen zu wollen. Lass uns in Gottes Hand fallen. Und deshalb hab Mut. Halte durch, er kommt. Bleib standhaft, auch wenn wir den Eindruck haben, Gott lässt uns fallen. Er lässt uns in seiner Hand fallen, damit er uns noch besser retten kann, damit er uns noch besser begegnen kann. Nun stellt euch vor, und damit bin ich fertig. Ich habe die Uhr im Blick. Ist neu übrigens, oder? So. Nun stellt euch vor, für jede Krise, die wir erleben, würde ein Mensch zum Glauben kommen. Ich finde, das lohnt sich. Ich finde, es lohnt sich zu leiden. Ich finde, es lohnt sich, an ihm festzuhalten. Wenn wir also vorm Feuer stehen, den Eindruck haben, dass Gott uns im Stich lässt, uns fallen lässt, dann ist mein Gebetsanliegen nicht, dass Gott uns vor dem Feuer rettet. Ist mein Gebetsanliegen nicht, dass Gott uns jede Leid erspart, sondern mein Gebetsanliegen ist, dass Gott jede Krise, jede Schmerz, jede Zweifel, jede Angst dafür verwendet, dass es dazu beiträgt, dass Menschen über ihn staunen. Dass Menschen an ihm glauben. Und auch wenn es bedeutet, im Feuer zu gehen, dann will ich wie diese drei Männer und wie dieser Vater in Markus 9 oder wie Martin Luther. Und glaub mir, ich habe schrecklich Angst davor. Frag mal meine Frau, wie das ist, wenn ich irgendwie eine Aua habe. Ich hasse Leiden. Aber ich vertraue von ganzem Herzen und ich will genau wie diese drei Männer bekennen, woran ich festhalte, nämlich an unser Gott, der Allmächtige. Ich will an ihm festhalten, denn am Ende bleibt, egal was er tut oder nicht tut, ob es in meine Vorstellung passt oder nicht, er bleibt der Allmächtige. Amen. Ich würde gerne mit uns beten. Und wir können dazu gerne aufstehen.